Jesus, dass du oben den Markus jetzt früher schon leitest, durch die Verkündigung von deinem Wort, dass er das Wort weitergeben kann, dass er darf gesegnet sein von dir und dir beschenkt darf werden, Herr. Und dass auch wir dürfen aus dem heraus dir kennen und dir fahren und deine Liebe dürfen sehen. Danke sei dir dafür, Jesus. Amen.
In Amerika hat es eine grosse Indianerversammlung gegeben. Und der Häuptling war bekannt dafür, dass er immer gute und weise Antworten hat gegeben auf die Fragen, die seine Stammesbrüder ihm gestellt haben. Und da war wieder mal so eine Versammlung und einer von den Indianern ist aufgestanden und hat gesagt: Häuptling, wie wird der kommende Winter werden? Der Häuptling hat gut überlegt und er hat gesagt, wenn ich sage, der Winter wird angenehm und mild werden, ich kenne meine Brüder, dann werden sie faul sein und dann werden sie nicht Brennholz sammeln. Also hat er gesagt, der Winter wird kalt. Die Wochen sind durch und es ist Herbst geworden und der Häuptling hat so das Gefühl gehabt, der kommende Winter, der wird eher mild und nicht kalt. Und ich habe meinen Brüdern gesagt, der Winter wird kalt. Was mache ich jetzt? Er nimmt sein Ross und galoppiert zu der Station der weissen Wissenschaftler, die dort eine meteorologische Station in der Nähe aufgebaut hatten. Er geht her zu diesen Wissenschaftlern, begrüßt sie und sagt: Ich habe eine wichtige Frage an euch. Wie wird der kommende Winter? Und dann sagt der Leiter von der wissenschaftlichen Station: Der kommende Winter wird sehr kalt und lang. Der Häuptling ist beeindruckt und sagt: Das ist gut zu wissen und ich sehe, ihr seid gut ausgerüstet mit allen Geräten und Möglichkeiten, die ihr hier habt. Und das habt ihr alles gut erforscht. Das beeindruckt mich. Und der Leiter von der Station sagt: Nein. Das ist viel einfacher gegangen. Wir haben die Indianer beobachtet und die sammeln Holz wie die Verrückten. Ja, wer hat jetzt recht von denen? Der Indianer oder der Weisse, wie der Winter jetzt kommt, das weiss ich nicht, wie der Winter ist gekommen. Aber wer hat recht gehabt? Welche Aussage ist wohl im Letzten? Und um das Thema Wahrheit dreht sich die heutige Predigt im Rahmen von einer neuen Serie, die heute anfängt. Die neue Serie dreht sich um Epheser 6. Die Waffenrüstung von Gott. Ich habe ein paar Flyer ausgedruckt, die auf dem Tisch aufliegen, die ihr dann mitnehmen könnt. Die nächsten 6 Predigten, die ich halten werde, bis Ende Mai, wird es um das Thema gehen, die Waffenrüstung von Gott. Respektive, mit anderen Worten, wie tut uns Gott ausrüsten, dass wir bestehen als Christen im Alltag? Die Waffenrüstung sagt uns ja nicht, wir sind ja nicht Krieger und Soldaten. Und nicht Indianer, sondern wir rüsten uns Gott aus, dass wir unseren Weg gehen in dieser Welt, so wie er sich das vorstellt. Und dazu werde ich aus dem Epheserbrief, wie schon gesagt, Kapitel 6, Vers 10 bis 13 lesen. Einleitung sozusagen zu dem, wo der Paulus den Epheser schreibt. Jetzt muss ich auf die Seite stehen, dass ihr es heute lesen könnt. Nun noch ein letztes. Lasst euch vom Herrn Kraft geben. Lasst euch stärken durch seine gewaltige Macht. Legt die Rüstung an, die Gott für euch bereithält. Ergreift alle seine Waffen. Damit werdet ihr in der Lage sein, den heimtückischen Angriffen des Teufels standzuhalten. Denn unser Kampf richtet sich nicht gegen Wesen von Fleisch und Blut, sondern gegen die Mächte und Gewalten der Finsternis, die über die Erde herrschen, gegen das Heer der Geister in der unsichtbaren Welt, die hinter allem Bösen stehen. Deshalb greift zu allen Waffen, die Gott für euch bereithält. Wenn dann der Tag kommt, an dem die Mächte des Bösen angreifen, seid ihr gerüstet und könnt euch ihnen entgegenstellen. Ihr werdet erfolgreich kämpfen und am Ende als Sieger dastehen. Wir lesen und hören viel von Kampf, von Waffen, von Parazi. Und es dreht sich zur Hauptsache in diesem Text um die vier Themen. Es geht um Jesus. Jesus wird dargestellt als Herr und König. Es geht darum, dass der Find von Gott präsentiert wird. Dann geht es wieder darum, dass es einen Kampf gibt. Ein Kampf im Glauben, ein Kampf aus Christ, und dass es Kraft in diesem Kampf braucht. Und als letzter Punkt, Gott gibt eine Ausrüstung. Der Paulus nennt es Waffen. Gott gibt den Nachfolger von Jesus Waffen in diesem Kampf. Für uns vielleicht ein bisschen im ersten Moment befremdliche Punkte, die hier vorkommen. Aber ich probiere es euch dann so aufzuzeigen, dass es für uns auch verständlich ist. Wenn wir zurückgehen zu dem ersten Punkt, Jesus als Herr und König präsentieren, war eine ganz neue Ausgangslage in der damaligen Türkei, wo der Paulus die Gemeinde gegründet hat. Die Leute zu dieser Zeit, in der Antike, haben vor allem geglaubt an Dämonen, an Teufel und an böse Geister. Das ist ihre Religionswelt, ihre Glaubenswelt zur Hauptsache gewesen. Von dem sie sich prägt gewesen. Also sie haben immer müssen schauen, dass sie die Dämonen, die Geistertür, besänftigen, damit die ihnen nichts Schlechtes tun. Darum hat es viele Tempel gegeben, viele Opferaltäre, viele Opferstätten. Und dort haben die Menschen ihre Opfer, Lebensmittel oder Geld gebraucht, damit Götter ihnen nichts Schlechtes tun. Im schlimmsten Fall haben sie ihre Kinder geopfert, damit die Götter nicht über ihre Familie Unglück bringen. Verkehrte Welt, oder man bringt Unglück über sich selber, indem man sich das Kind wegnimmt und opfert, in der Hoffnung, es kommt nicht Unglück auf ihn. Dabei hat man schon das größte Unglück über sich selber gebracht. Ein Widerspruch in sich, aber die Menschen waren so gefangen gewesen. Und in diese Welt hinein bringt der Paulus als Vorritter und Gemeindegründer die Botschaft, dass es einen gibt, der Licht in die Finsternis bringt. Dass es einen gibt, der frei macht von dieser Überzeugung und von dieser Not und von diesem Glauben, wir müssen die Götter besänftigen. In Ephesus ist eine grosse Gemeinde entstanden, aber längst nicht alle Bewohner in dieser Stadt haben Freude gehabt, dass jetzt hier eine neue Religion aufbricht. Es war ja nicht nur eine Religion, sondern Menschen, die sie aus Ketten und Banden und Einschränkungen befreit wurden, haben ein neues Leben gewonnen, eine neue Freiheit. Sie konnten aufleben und durften erleben, wie ihr Leben durch Jesus ganz anders ist geworden. Aber da sind viele Geschäfte kaputt gegangen. All die Götzenstatuen hergestellt haben, all die Tempel betreut haben, all die den Menschen Zeug können verkaufen, weil sie Angst hatten, das ist plötzlich nicht mehr so gelaufen, das Geschäft. Also sind Christen in Bedrängnis gekommen, Sie sind diffamiert worden, sie sind verspottet worden, sie sind nicht gerade bekriegt worden, aber die Christen, die das Geschäft hatten, sind dafür gemieden worden, dass es geheißen, kaufen nicht mehr bei denen ein. Hast du einen Laden gehabt, plötzlich hat es geheißen, kaufen nicht mehr bei Meier ein, der ist Christ. Ja, hoppla, der ist dein Umsatz eingebrochen und so weiter. Also da mussten Christen einiges auf sich nehmen. Und sie sind natürlich dann auch beleidigt worden und verfolgt. Aber die Gemeinde ist gewachsen. Sie mussten lernen in der Gemeinde, wie sollen sie jetzt miteinander leben. Weil ihre Herkunft war unterschiedlich, ihr Charakter war unterschiedlich, ihre soziale Stellung war unterschiedlich. Sie müssen lernen, in dieser neuen Gemeinschaft miteinander zu funktionieren. Und sich wie auf einen gemeinsamen Nenner ausrichten. Der gemeinsame Nenner war Jesus. Die Liebe von Jesus. Seine Vergebung, seine Erlösung. Sie müssen sich immer an dem festmachen und nicht an ihren eigenen, früheren Überzeugungen. Ist das etwas Neues für uns? Wie sollen wir miteinander leben, ist genau unser Thema. Das war in Ephesus das Thema, das ist bei uns das Thema. Wir sind nicht alle gleich. Wer von uns hat Recht, wenn es um eine Überzeugung geht? Hat immer die gleiche Person Recht? Hat immer die gleiche Gruppe Recht? Gibt es verschiedene Ansichten? Wie liebevoll oder wie lieblos gehen wir miteinander um? Was ist uns wichtig? Nicht Neues, aber sehr wichtig, der Umgang miteinander. Dann ist es darum gegangen, wie die Gemeinde in Ephesus hat können wachsen konnte, zahlenmässig, aber auch ihre Qualität, also wie ihr Glauben können wachsen. Nicht im Stil von immer mehr Glauben haben, sondern das Vertrauen immer mehr auf Jesus setzen. Nicht auf die eigenen Möglichkeiten, sondern auf Jesus. Und wie kann jeder Einzelne, nicht nur die Gemeinschaft als Ganzes, sondern jeder Einzelne stark und mündig im Glauben werden? Diese Fragen sind eingepackt in dem ganzen Innen von dieser sogenannten Waffenrüstung, die Paulus nachher entwickeln. Ich komme wieder zurück auf die Folie. Da habe ich jetzt den Punkt A beleuchtet, jetzt den Punkt B, der Feind. Der Feind von Gott, Satan, der Teufel, hat nicht Freude gehabt an der Entwicklung in Ephesus und er hat ganz bestimmt auch nicht Freude an der christlichen Gemeindeentwicklung weltweit. Satan ist der Durcheinanderbringer, er will verunsichern, er will Menschen kaputt machen, zerstören. Er bringt nicht Leben, sondern Tod in die Welt. Weiters sage ich nicht mehr zu dem, das kommt in einer späteren Predigt vertieft. Das dritte, Kraft im Kampf, auch das kommt dann noch später einmal vertieft, da sage ich auch noch ein paar Gedanken. Paulus erwähnt in den Versen, die ich am Anfang gelesen habe, dass wir nicht kämpfen gegen Fleisch und Blut. Dass er sagt, primär kämpfen wir nicht gegen Menschen. 1:1. Sondern es geht um Herrscher, um Autoritäten, um Macht von der Bosheit. Also damit sagt er, der Antreiber vom Bösen ist Satan. Und er missbraucht Menschen, er stellt Menschen in Dienst, die sich ihm aussetzen und tut durch die Menschen das Böse in die Welt hinein transportieren, dass dann die Menschen sozusagen wie im Auftrag von ihm Böses tun gegen andere. Und in diesem Kampf können sie widerstehen und auszuhalten und standhaft zu bleiben, für das braucht es Kraft. Kraft in diesem Kampf gegen die Macht, gegen die Geistesmacht. Und er betont, Paulus, ihr müsst nicht selber die Kraft haben und entwickeln, sondern die Kraft wird euch geben von Jesus. Wir erleben genügend Beispiel, wie es am Alltag am Ende okay, jetzt muss ich machen, jetzt muss ich mehr mit Kraft produzieren. Das können wir nur ganz bedingt für einen kurzen Moment, dann ist unsere Kraft weg. Wir brauchen die himmlische Kraft von Jesus immer wieder. Weil die Gemeinde denn in Ephesus und auch heutzutage ist nicht eine Wohlfühloase. Viele Christen verwechseln die Gemeinde von Jesus immer wieder mit dem, dass sie denken, dort ist es mir wohl, dort geht es mir gut, da ist alles perfekt. Da stimmt alles, vor allem so, wie ich mir es vorstelle. Da muss man sagen, falsch. Das ist nicht das Ziel der Gemeinde von Jesus. Wenn jemand das sucht in einer Gemeinde, würde ich ihm raten, dann verlasse die Gemeinde. Und das ist Utopie. Das findest du nicht. Das findest du erst im Himmel, in der Ewigkeit. Aber auf der Erde ist die Realität die, dass wir Herausforderungen ausgesetzt sind. In diesen Herausforderungen brauchen wir die Kraft. Das soll nicht Angst machen, sondern einfach einen Realitätssinn entwickeln. Dass wir nicht denken, die Gemeinde von Jesus, die FG Bau, ist rosa-rot und himmelblau. Und wenn es nicht so ist, dann sind auch andere falsch, weil sie nicht so dicken wie ich. Das geht leider nicht. Weil sobald ich in eine Gemeinde hineingegangen bin, ist die Harmonie schon zerstört. Weil ich nicht perfekt bin. Und so ist es mit jedem. Weitere Ausführungen zu dem kommen auch in einer späteren Predigt. Jetzt noch zum Punkt D, Gottes Waffen. Das ist die Ausführung von heute, zu den Waffen, zu der Ausrüstung. Der Paulus braucht das Bild von einem römischen Soldat. Da habe ich mal so eine Abbildung. Und er braucht das bewusst, weil er genau gewusst, was das für Typen sind, mit denen jahrelang zu tun gehabt ist. Er hat ihm auch gefangen genommen worden, geschlagen worden, misshandelt worden von römischen Soldaten. Er hat gewusst, wie die funktionieren, wie die arbeiten, wie die wirken und wie sie ausgerüstet sind. Er hat sie können genügend beobachten. Das ist eine Veranschaulichung, aber auch von dieser Ausrüstung, die sie haben, die er jetzt überträgt auf das Leben für uns als Christ. Er sagt, die Rüstung von einem Soldat, dass damit er einsatzfähig ist und kann seinen Auftrag wahrnehmen, seine Rüstung muss in Ordnung sein. Seine Rüstung muss komplett sein. Er darf sie nicht vernachlässigen. Er muss zu den Einzelteilen schauen. Hat sie noch immer eine Schwachstelle, die Rüstung, dann ist er verwundbar. Er kann nicht sagen, Hauptsache, fünf Teile von meiner Rüstung sind gut und der sechste, der ist vernachlässigbar. Nein, dann hat er dort seine verwundbare Stelle. Alles muss gut sein. Also eine Rüstung nebenbei hat Gesamtgewicht, es gab noch ein Speer dazu, 2 Meter langer Speer, um die 30 Kilo. Kampfbereit. Um die 30 Kilo von Fuß bis Kopf schleppt der um und muss beweglich sein und einsatzfähig. Also, da ist unser Zweck sein. Und jetzt tut der Paulus den einen und den anderen Gegenstand durchnehmen. Es sind 6 verschiedene und wir starten heute mit dem ersten. Das ist Kapitel 6, immer noch Vers 14a. Stellt euch also entschlossen zum Kampf auf. Bindet den Gürtel der Wahrheit um eure Hüften. Der Gurt, der Gürtel. Die meisten von uns haben ja auch heute einen Gurt an, damit man die Hose nicht verliert, oder damit es schick aussieht, oder dass die Jacke zusammen hat, oder wie auch immer. Es ist praktisch bei den Kleidern. Ein Gurt ist nützlich, wenn man muss zügeln, wer schon mal das Klavier gezügelt hat, machen die wenigsten von uns, aber einen Weg. Oder schwere Sachen zügeln mit Traggurt oder mit Gurt, wenn sie auf die Bäume klettern und den Test abholen. Oder im Auto, im Flüger, der Sicherheitsgurt. Die Ältesten unter euch, die haben noch lernen Auto fahren, was noch keine Sicherheitsgurt in der Auto hatte. Oder was noch freiwillig ist, die überhaupt zu tragen. Also gehört sie ein wesentlicher Bestandteil. Der Paulus nimmt das an Anfang, weil er mit dem klar machen will, wenn der Gurt nicht alles zusammen hat, dann geht die Hälfte schon auseinander. Der Gurt, den man hier sieht, der über die Hüfte durchgeht, vor durch eine Verzierung oder einen Schutz für den Unterleib, aber der Gurt, der vor allem das Unterkleid zusammenhält, damit er einsatzfähig war, damit der Stoff, der in der Regel etwas neulängig war, damit er nicht rumflattert, damit er zusammengehalten ist. Das war das Bild. Der Gurt hält alles zusammen. Der Gurt macht den Soldat einsatzbereit. Er macht ihn wachsam und bereit zum Dienst. Und jetzt überträgt Paulus das geistlich, indem er sagt, bindet den Gürtel der Wahrheit um eure Hüften. Der Gurt ist für ihn die Wahrheit. Wie kommt er auf das? Die Wahrheit ist von Anfang her von der Welt, von der Welt ist geschaffen worden, schon umstritten gewesen. Kaum hat Gott die Welt wunderbar geschaffen. Mit allen Details und Einzelteilen, die wir jetzt im Frühling wieder werden entdecken, wie das zum Boden rauskommt und an den Sträuchern und an den Bäumen ist. Und die Lebewesen sind da gewesen und als Krone der Mensch ist da gewesen. Kaum hat das funktioniert, kommt der Einfluss von Satan, der zum Mensch sagt, zu Adam und Eva sagt, ja, hat Gott wirklich gesagt? Das ist nicht der neue Satz, den haben wir auch schon gehört in unserem Leben. Hat der wirklich gesagt? Stimmt das wirklich? Kann das sein? Gibt es Gott wirklich? Stimmt das, was in der Bibel steht? Ist Gott wirklich für uns oder nicht gegen uns? Die Fragen, die um die grundsätzliche Wahrheit geht, hat dort angefangen. Und Satan hat seinen Einfluss können geltend machen. Und Gott hat es zugelassen. Gott hat die Menschen nicht gedrängt und genötigt dazu, nur ihm müssen zu glauben. Darum fordert Paulus mit der Wahrheit an und sagt, das ist die Basis. Wenn wir nichts mehr wie als wahr für uns empfinden können, wo steht denn Gott? Jesus hat es am eigenen Leib erlebt und er ist kurz vor seiner Verurteilung gestanden, wo er vor dem römischen Statthalter und Pilatus steht und sich nicht gross verteidigen. Dann sagt der Pilatus zu ihm, ja, du hast von Wahrheit geredet. Wahrheit, was ist Wahrheit? Pilatus weiß nicht wirklich, was Wahrheit ist. Mal vielleicht in dem Sinn, was der Kaiser in Rom sagt, das ist die Wahrheit. Punkt für ihn. Aber er anerkennt nicht, dass es noch eine höhere, eine göttliche Wahrheit über dem Kaiser gibt. Und Jesus hat ihm das probieren, in ein paar Worten klar zu machen. Aber der Pilatus ist natürlich nicht auf das eingegangen. Und für uns heute, wenn jemand sagt, der Corona-Test gibt dir die wahre Rückmeldung, ob du positiv getestet bist oder nicht. Stimmt das? Frag 10 Wissenschaftler und du hast 20 Meinungen. Wenn dir jemand sagt, die Maske die nützt, in allen Fällen. Wir wissen, wie viel Streitereien wir über das haben, kann ich das nicht weiter ausführen. Wenn jemand sagt, die Corona-Impfung, die nützt, ja, wem glauben wir noch? Wer hat jetzt hier recht? Ich werde das Thema nicht weiter ausführen, aber schon nur an dem hat sich in den letzten 12 Monaten so viel Streit und Missfallen und Entzweiung entzündet, nur an dem kleinen Wort, das so einen wunderbaren Hintergrund hat. Corona ist die Krone. Aber aus der Krone ist ein Misthaufen geworden. Und jetzt könnten wir ja die Wahrheit allgemein weiter reden, was wir als wahr und richtig empfinden. Und um welche Wahrheit geht es jetzt hier bei Paulus? Wirklich um welche? Es gibt zwei Ebenen. Die erste Ebene ist die, wo Jesus von sich sagt, oder wo Jesus sagt in Johannes 8, 32, ihr werdet die Wahrheit erkennen. Und die Wahrheit wird euch frei machen. Also die Wahrheit, die er bringt in die Welt, die tut nicht einengen, die macht frei. Eine wunderbare Aussage, eine wunderbare Grundlage, die Jesus hier legt. Und was sie beinhaltet, die Wahrheit, ist, es geht um Gott. Die Wahrheit, die Jesus in die Welt gebracht hat, ist nicht er selber gewesen, sondern Gott. Jesus hat mit seinem Leben Gott abgebildet. Was Gott denkt, wie Gott ist, wie er uns liebt, wie Gott die Welt gesehen hat, wie Gott dich sieht und wie Gott zu jedem Einzelnen von uns sagt, ich habe dich herrlich gemacht. Du bist ein Abbild von mir. Das ist eine Grundwahrheit. Eine Grundwahrheit ist, Gott liebt uns von ganzem Herzen. Gott hat seinen Sohn gegeben, dass er gelitten und gestorben ist und auferstanden ist, damit wir erlöst und gerettet werden. Das ist Wahrheit von Gott. Gott will, dass jeder Mensch gerettet wird. Nicht nur die Schweizer und nicht nur die Europäer. Jeder Mensch soll den Zugang zu Gott haben. Und das Opfer von Jesus am Kreuz gilt jedem. Und wenn das jemand will, vernötigen, dann stimmt es nicht. Die Wahrheit ist, die Erlösung, das Rettungsangebot gilt für jeden Mensch. Egal wo er wohnt, egal was er da hat. Darum kann Jesus sagen, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und achten wir auf das eine kleine Wort in diesem Satz. Es ist zwar in der Bibel nicht unterstrichen, aber etwas hier unterstrichen. Ich bin der Weg, die Wahrheit. Nicht eine Wahrheit von Hunderten. Ich bin die Wahrheit und das Leben. Jesus ist die Wahrheit, weil er von Gott kommt und weil er Gott repräsentiert. Und die zweite Ebene, das ist eben jetzt von Gottes Wahrheit, die zweite Ebene ist das, was es mit uns macht. Wenn wir dieser Wahrheit glauben, sie aufnehmen in uns, wie wir dann uns dazu stellen und sie verbreiten. Ist es denn so, dass wir durch unser Leben können sagen, ja, ich glaube, dass Jesus auch für mich gelitten hat, gestorben ist, im Auftrag von Gott und mir löst hat? Und weil ich das glaube, sage ich das auch anderen. Ich vertraue darauf, dass es stimmt. Das ist die gute Nachricht, das ist das Evangelium. Das soll gegen aussen weitergehen. Dann sind wir echt und wahr vor Gott. Dann können wir auch echt und wahr vor uns und vor unseren Mitmenschen sein. Und wir müssen nicht eine Rolle spielen. Eine Sonntagsrolle hier in der Gemeinde und eine Alltagsrolle vom Montag bis Samstag in der Welt draussen sozusagen. Nein, wir müssen nicht eine Rolle spielen, sondern wo nichts vortäuschen, sondern wir sollen echt sein. Ein kleines Beispiel dazu. Im Moment oder seit Monaten laufen ja viele Besprechungen und Sitzungen über Videokonferenzen. Und wir haben auch vor ein paar Wochen so eine Videokonferenz gehabt mit Pastoren. Und dann braucht es halt einen Laptop oder ein Handy dazu, wo man sich dort einloggen kann, dass man dann einander sieht und hört. Und ich bin spät dran gewesen, die anderen sind schon alle bereit gewesen und haben gewartet, bis ich dann auch endlich bin dazugestossen. Was ist passiert? Ich habe das Team falsch bedient und habe geübt, minutenlang, und bin einfach nicht reingekommen. Endlich bin ich auch drin gewesen, sie haben mich gesehen und gehört, sie haben gesagt, schön bist du da. Und jetzt habe ich einen Moment lang überlegt, wie ich mich jetzt rausrede, warum ich verspätet bin. Ich habe gerade auf der Zunge gehabt, um zu sagen, ja, mein Gerät hat nicht wollen, das hat gesponnen. Aber wenn wir ehrlich sind, dann spinnt kein Gerät. Es spinnt nämlich so viel wie ich spinne. Oder? Ich habe es falsch bedient, ich habe einen falschen Befehl gedrückt. Darum ist es nicht gegangen. Ich habe mich dort gerade zurücknehmen, stoppen und sagen, es hat mich Überwindung gebraucht, es hat mir etwas gekostet, um zu sagen, hört, ich muss zugeben, ich habe das Ding falsch bedient. Darum bin ich zu spät. Das ist ja nur ein riesiges Ding und das hat mir ja nicht einen Zacken an der Krone gespielt. Aber die Wahrheit sagen, auch im Kleinen, ist ja auch gar nicht so einfach. Aber es gehört zu unserem Leben. Es ist wichtig. Ich möchte die erste Waffe, den Gurt von der Wahrheit, zusammenfassen als Abschluss. Der Petrus tut in seinem ersten Brief, Kapitel 1, Vers 13, das in einem ähnlichen Sinn aufnehmen. Wie wir sollen uns ausrüsten für ein Leben mit Jesus. Er sagt, und das passt wirklich ganz gut zu dieser Waffenrüstung, wir sollen bereit sein, wir sollen wach sein. Offene Augen, offene Ohren haben, was passiert um uns herum, was in dieser Welt passiert. Nicht einfach alles vorschnell nur gerade aufsuchen und glauben. Prüfen, mit Gott darüber reden, uns von ihm noch inspirieren. Als zweites, unsere Hoffnung nicht auf Menschen setzen, denn Menschen können sich irren. Der beste Wissenschaftler kann sich irren. Unsere Hoffnung auf Gott setzen. Auf ihn und auf seine bedingungslose Gnade. Dass wir wirklich sagen können, ich glaube, dass das stimmt. Gottes Gnade, das Geschenk von der Erlösung und Vergebung, das gilt mir. Das stimmt. Das kann mir niemand zerreden. Und als drittes, täglich verbunden mit Jesus, das tun, was er mir sagt. Was er mir zeigt. Und dann das können auf die Seite tun, die ich vielleicht als nötig oder wichtig hätte angeschaut. Aber erkennen, was er meint, was gut und was richtig ist. Vielleicht tut dich einer von diesen drei Punkten für die kommenden Tage ansprechen. Dann bewahre ihn dir innen und gang ihm nachher in der kommenden Woche. Und den Eindruck hast du mal, das passt jetzt gerade für mich. Jesus, danke vielmals, wie du wahrhaftig auf dieser Erde bist gesehen, wie du wahrhaftig den Vater im Himmel abgebildet und vertreten hast. Ja, Jesus, du hast kein falsches Teil von dir hineingebracht. Du hast alles so wiedergegeben, wie du es vom Vater gehört hast, wie er dir den Auftrag gegeben hat und du hast gehorsam ausgeführt. Du hast nichts Unrechts und nichts Falsches reingebracht. Ich danke dir für deine Vollkommenheit. Aber ich bin auch froh, dass du weißt, dass wir nicht vollkommen sind. Und müssen wir auch nicht. Aber dass wir dürfen neu lernen, dass wir dir absolut vertrauen können. Dass du in allem wahr bist. Dass alles, was du gesagt und da hast, wahr ist. Dass keine bösen Absichten dahinter waren. Danke, dass du uns hilfst, mit dem Gurt von der Wahrheit unterwegs zu sein. Also wir uns nicht abbringen von der Wahrheit über dich und über Gott und über den Heiligen Geist. Und dass wir uns von dir stärken, dort wo wir wahr, echt, zuverlässig sind. Danke, Jesus, dass du in den kommenden Tagen mit uns bist. Herr, wenn wir uns auf dich dürfen verlassen, wenn wir uns von dir dürfen führen, wenn wir dürfen erleben, wie du uns Standhaftigkeit ist, zu dem zu stehen, was wir erkannt haben über dich, was wir erlebt haben mit dir. Amen.